Als ich das richtig gemerkt habe, dass ich einsam bin, war es für mich ein großer Schock. Und ich wusste auch im ersten Moment nicht, was ich machen soll.
Zukunftsangst. Pandemie, Kriege, Klimakrise. Die Welt scheint Kopf zu stehen. Besonders junge Menschen leiden unter Zukunftsängsten, fühlen sich gestresst, erschöpft und hilflos. Dazu kommt oft noch extremer Leistungsdruck in der Schule. Neuesten Studien zufolge leidet jeder dritte Schüler bzw. jede dritte Schülerin in Deutschland an depressiven Verstimmungen. Und die Hälfte der Jugendlichen spürt regelmäßig mentale Belastungen. Und noch nie waren so viele junge Menschen wegen psychischer Störungen in Behandlung wie heute. Woran das liegt und wie man es trotz Stress und Dauerkrisenmodus schafft, positiv in die Zukunft zu blicken, darüber spreche ich heute mit Frau Esteban, leitende Ärztin für den Therapiebereich Junge Erwachsene am Klinikum Bahrendorf und mit Stefan Tano. Herzlich willkommen. Stefan, du bist Landesschülersprecher in Brandenburg und besuchst die 12. Klasse eines Gymnasiums, auch wenn deine Schulzeit noch nicht ganz vorbei ist. Aber wie war sie für dich bisher?
Meine Schulzeit war vor allem zum Ende hin sehr, sehr schön, aber es gab natürlich auch einige Tiefen für mich.
Kannst du die vielleicht genauer beschreiben?
Also in der Grundschule wurde ich gemobbt und im Anfang der Sekundarstufe 1 hatte ich auch eine Depression entwickelt und zeitgleich war dort die Corona-Pandemie und war dann natürlich ordentlich Grundlage für eine verstärkte Depression.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war 13 Jahre alt, als das sich so richtig angebahnt hat.
Und wie hat sich die Depression bei dir bemerkbar gemacht?
Ich habe eine soziale Phobie mehr oder weniger entwickelt, hatte Angst bei Vorträgen, wurde immer nervöser und konnte mich auch gar nicht mehr so drauf besinnen, was ich wirklich kann.
Das heißt, du hast so ein bisschen das Vertrauen in dich selbst verloren durch die Zeit?
Ja, und es hat sich immer angefühlt, als würde ich in einem eigenen Käfig stecken, aus dem ich mich nicht befreien konnte.
Bevor wir weitermachen, an der Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Du findest, wer wenig Leistung nutzt, sollte weniger zahlen? Wir auch. Entscheide dich einfach für einen unserer 5-Wahltarife und kassiere bis zu 900 Euro Cashback im Jahr. Egal, ob du Studentin oder Azubi bist oder bereits voll im Berufsleben stehst, du hast die Möglichkeit, dir einen Teil deines Krankenkassenbeitrags zurückzuholen. Pronova BKK, Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Etliche Studien zeigen, dass Leistungsdruck, Stress und depressive Symptome unter SchülerInnen stark zugenommen haben. Wie erlebst du das in deinem Umfeld in der Schule?
Also es gibt sehr, sehr viele Mitschülerinnen und Mitschüler von mir, die auch an Depressionen leiden, aber die das nicht kommunizieren. Sie fressen es sich hinein und kommen damit im schlimmsten Fall auch nicht mehr klar.
Ja. Kannst du ein paar Beispiele nennen, wie sich der Leistungsdruck bei deinen MitschülerInnen bemerkbar gemacht hat?
Viele hatten Sorge vor schlechten Noten und schlechte Noten heißt in dem Fall alles unter 3 oder selbst die 3 selbst. Und viele wussten nicht, wie komme ich klar mit den Hausaufgaben. Es war für viele eine Herausforderung. Manche von meinen Mitschülerinnen saßen mitunter den ganzen Tag an Hausaufgaben, haben sich mit Schule beschäftigt und keinen Platz mehr für Freizeit.
Ja, und vor allem, du hast gerade erzählt, dass da zu dem Zeitpunkt die Corona-Pandemie angefangen. Das heißt, wir wissen alle, was das für uns alle bedeutet hat. Da ja, gab es dann auch gar nicht viel Ausgleich. Da gab es dann irgendwie nur Schule. Das war dann so der einzige Anker, den man irgendwie hatte mit Ablenkung, der aber dann vielleicht in der Situation auch nicht gerade so positiv war, ne?
Ja, also die Videokonferenzen oder mitunter auch nur der Kontakt über eine Cloud mit Lehrkräften oder anderen Mitschülern war nicht ausreichend. Viele konnten gar nicht diese sozialen Kompetenzen ausbauen, die sie heutzutage einfach brauchen. Und auch selbst als die Schulen wieder geöffnet wurden, waren diese Kompetenzen dann nicht da. Und man musste da sehr, sehr viel aufholen, obwohl die Schülerinnen und Schüler schon in ihrer Entwicklung deutlich fortgeschrittener waren.
Ja. Frau Esteban, zu Ihnen in die Klinik kommen junge Erwachsene mit akuten psychischen Belastungen. Was sind die häufigsten Probleme, mit denen Jugendliche zu Ihnen kommen?
Ich kann einfach nur hundertprozentig bestätigen. Natürlich sehen wir ja nicht den Anfang. Der Anfang bleiben alle erstmal zurück, zu Hause, verstecken alles. Und das ist ein sehr, sehr, sehr typischer Verlauf, dass das mit sozialen Ängsten beginnt. Soziale Phobie, ne, mit Ängsten richtig in der Schule. Die Mobbing vorgesichtet ist ein ganz klassischer Fall, die wir, ich würde fast sagen, 100% unserer Patienten durchgemacht haben und dann kommen, fängt an mit, und wenn man das nicht behandelt und nicht früh genug, man natürlich reagiert, chronifizieren dann die Sachen. Also chronifizieren kann ich gar nicht sagen, weil die sind noch alle sehr jung, aber natürlich fängt dann soziale Ängste, dann geht's weiter mit den Ängsten, dann kommt die Depression, weil man nicht sagt, was man sich wünscht, dann gehen die Wünsche auch runter und am Ende haben wir ja richtig den Moment, wo das nicht mehr geht und wo natürlich die Klinik eher in Frage kommt. Ne?
Das heißt, es steigert sich und spitzt sich auch schon fast zu.
Also erweitert sich die psychische Belastungen mit zusätzlicher Symptomatik. Ne? Dann bleibt nicht nur bei einem Symptom, sondern erweitert sich. Und das ist das Problem, dass am Ende lebensunfähig sich anfühlt, ne? Die jüngeren Menschen.
Würden Sie sagen, dass der Leistungsdruck für junge Menschen heute tatsächlich größer ist als früher?
Das ist hundertprozentig größer. Nicht, dass wir mehr erwarten, aber der Vergleich miteinander ist größer geworden. Ne? Wir haben eine riesige offene Welt, wo man sehr einfach ist zu sehen, was alle in der gesamten Welt gleichzeitig machen. Das bedeutet, ich mache mehr Druck, weil ich glaube, ich kann auch das, ich sollte das auch erledigen, machen, tun. Vorher hat man nur vielleicht die Nachbarn gesehen, ne? Und jetzt sehen wir die ganze Welt gleichzeitig und mit einem Klick. Und das bedeutet, oh, das konnte ich auch haben oder das will ich auch. Und das macht mir mehr selbst auch Druck. Das bedeutet nicht, dass vielleicht unbedingt die Gesellschaft per se Druck macht, sondern die Öffnung der Gesellschaft, unsere absolute offene Welt in den Medien, die Globalisierung macht das, dass die jüngeren Leute erstmal mit dieser Breite an Möglichkeiten, an Sachen, die man erreichen könnte, man natürlich erstickt dabei. Das ist wie ein Anfänger schwimmen im Ozean. Dann natürlich kommt man nicht so weit. Ne? Muss man in klein beginnen und diese kleinen Rahmen haben wir nicht mehr. Die sind ganz klein auf so konfrontiert, wie jemand irgendwo aussieht, macht, verdient, tut, ne? Und nicht mehr in den kleinen Schwimmbad anfangen zu schwimmen.
Ist Social Media da ein möglicher Auslöser?
Nein, das ist nicht Social Media per se. Das ist einfach, was wir gewollt haben alle, eine riesige offene Welt. Das haben wir. Das ist nicht nur Social Media. Social Media hilft auch zum Teil. Viele Menschen, die vorher allein waren und die gar keinen Ansprechpartner und jemanden gefunden haben, die so wie die sich angefühlt hat. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, irgendjemand ist schuldig. Ja, ist keiner schuldig. Wir haben diese Gesellschaft so gewollt, aber das ist auch unsere Verantwortung, zu gucken, wie wir die Kinder und jüngere Menschen auch besser davon schützen können und unterstützen können, nicht die Gesellschaft zu verändern.
Stefan, stimmst du da Frau Esteban zu?
Jein, also ich glaube, Social Media gibt ganz, ganz viele falsche Ideale vor. Wenn man sich da anguckt, irgendwelche Supermodels, die eigentlich über das natürliche Ideal hinausgehen, viel, viel dünner sind oder so, das färbt auf die jungen Menschen auch ab. Das sehe ich so auch an meinem Freundeskreis. Es gibt dann also auch diese Esskrankheiten, Essstörungen. Aber ein wenig gehe ich schon mit der Aussage.
Hat vielleicht wie viele andere Dinge auf der Welt auch seine Vor- und Nachteile. Ne? Stefan, was würdest du sagen, ist deine persönlich schwierigste Zeit in der Schule gewesen?
Die persönlich schwierigste Zeit für mich war so ab der 7. Klasse und intensiviert hat sich das in der 8. Klasse. Also gerade da, als Corona eingeschlagen ist.
Also genau das, was du am Anfang beschrieben hast, wo deine ganzen Symptome anfingen, wo deine soziale Phobie angefangen hat, ist bei dir so hängen geblieben?
Ja, ganz klar. Also ich habe auch an die schönen Dinge in dieser Zeit, die ich auch erlebt habe, quasi keine Erinnerungen mehr.
Wahnsinn, okay.
Es ist wirklich wie ein schwarzer Film, so ein dunkler Film, der da drauf liegt. Und ich erinnere mich auch eigentlich nicht gerne an diese Zeit zurück. Ich schwebe jetzt so ein bisschen in der Gegenwart und in den Sachen, die ich im letzten halben Jahr erlebt habe.
Wie hast du deine Corona-Zeit zu Hause verbracht?
Ich war in den ersten Monaten des ersten Lockdowns quasi gar nicht am Sozialleben beteiligt, außer vielleicht mit meinen Eltern, obwohl diese arbeiten waren. Sie waren in Krisenjobs aktiv und ich selbst musste keinen Unterricht mitmachen, es musste nichts machen und konnte so die Zeit eigentlich quasi genießen, weil ich nichts machen musste, aber habe dann so gemerkt, wow, ich habe keine Freunde.
War das eine Schocksituation für dich, als du das selber realisiert hast?
Als ich das richtig gemerkt habe, dass ich einsam bin, war es für mich ein großer Schock. Und ich wusste auch im ersten Moment nicht, was ich machen soll. Ich habe versucht, Kontakt zu meiner Schwester zu suchen. Und das hat auch funktioniert. Und dort habe ich dann auch den Weg zu meiner Kinderärztin gesucht, um therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich habe in der Zeit auch eine gute beste Freundin gewonnen. Und auch sie hatte ähnliche Probleme. Und nachwirkend betrachtet sehen es einige gleich. Aber das hätte ich mir in dem Moment auch damals gewünscht, dass man mir sagt, so, du bist nicht allein, mir geht es auch so. Und das hat damals mir ganz schön gefehlt. So, man dachte eben, ich wäre einsam, ich wäre allein mit meinen Problemen.
Frau Esteban, warum waren die Einschränkungen in der Corona-Zeit besonders für junge Menschen so eine große Belastung?
Also nicht nur eine große, das war ganz schlimm. Das war das Schlimmste, was wir überhaupt machen könnten, die jüngeren Menschen richtig in diese Isolation zu bringen. Und das ist einfach, weil das ist neurobiologisch klar gesehen, das ist die Phase des Lebens, wo der Gehirn die Fähigkeit hat, sich richtig mit neuen Erfahrungen das Leben neu zu gestalten. Und diese neuen Erfahrungen waren plötzlich nicht möglich. Das ist nicht etwas, was man nachholen kann. Das ist nicht etwas, was man hinterher lernen kann. Natürlich versuchen wir jetzt das Beste da rauszumachen, was passiert ist, ne? Aber das in ein paar Jahren weggenommen in eine Entwicklungsphase, wo das Wichtigste in der Phase ist, sind die sozialen Kontakte. Die Peergruppenbildung, die neue Identitätsentwicklung zu entdecken, wer bin ich durch diese neuen Erfahrungen mit anderen jüngeren Menschen. Und das haben wir annulliert bei den jüngeren Leuten. Das war eine absolute Katastrophe für uns alle, die wir mit jüngeren Leuten gearbeitet haben, zu sehen, wir haben nur die Klinik aufgelassen und die Patienten, die bei uns in Behandlung waren, wollten nicht entlassen werden.
Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Haben Sie das bei sich in der Klinik auch gespürt?
Das war ganz schlimm. Die Tagesklinik mussten wir schließen, weil da konnten wir nicht mit diesem Risiko, und die mussten lügen, ob die Kontakte hatten oder nicht. Das war sehr schwer. Und dann konnten wir nur die Klinik stationär auflassen. Und in der Klinik stationär, wir haben so viele Patienten behandelt, wir haben die Plätze, die Patienten erweitert für jüngere Patienten, weil ich habe gesagt, das ist das Schlimmste, was denn passiert. Wir mussten noch mehr Plätze während der Pandemie. Und die Patienten waren alle belegt und kein Patient wollte nach Hause, weil nach Hause bedeutete Isolation. Und da in der Klinik waren alle zusammen und haben die Wochenende selbst gestaltet. Das haben die so ein pseudonormales Leben gelebt, mit Filmen, mit dies, mit jenes, ne? Und Therapien der Woche und abends und Wochenende waren die alle zusammen. Und das war Paradies ist für die, aber ja, wir sind ein Mini-Teil. Ne? Alle anderen waren isoliert zu Hause. Und das bedeutet, wie gesagt, diese Erfahrung im Gehirn ist nicht gewesen. Das sind die Pubertät, das ist die Adoleszenz.
Phase, ja.
Ne? Das ist ja, die zweite Geburt in der Gesellschaft, wo man da ist und was machen muss. Und isoliert zu Hause, das war's. Ne?
Stefan, was hat die Isolation mit dir gemacht?
Ich habe keine sozialen Kompetenzen aufbauen können in dieser Zeit. Ich war auf mich allein gestellt und musste quasi in der Zeit lernen, Mensch zu sein, und wurde damit vor ganz viele Herausforderungen gestellt.
Ja. Wie hat sich die Erfahrung ja für dein weiteres Leben verändert? Was würdest du sagen?
Ich konnte nachhaltig lernen, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen kann, dass auch ich nicht alleine bin in dieser Welt, dass viele Menschen mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.
War das für dich ein großer Schritt, sich einzugestehen, ich brauche jetzt Hilfe oder professionelle Hilfe?
Ja, es war auch ja immer mit Stereotypen belastet, und es war für mich ein großer Schritt, und ich brauchte auch da Hilfe von meiner Schwester vor allem und auch von meinen Eltern.
Wie hat dein Umfeld, also deine Freunde, deine Familie denn auf deine Veränderung reagiert?
Also für manche wurde es erst klar, als ich dann wirklich in therapeutische Behandlung gegangen bin. Die waren dann sehr geschockt, weil ich doch im Freundeskreis immer sehr positiv aufgetreten bin. Ich hatte quasi eine Maske, und das ist dann irgendwann so gefallen, diese Fassade. Und meine Eltern, vor allem meine Schwester, haben das schon relativ früh auch gesehen, aber noch nicht so stark reagiert. Sie hatten immer die Hoffnung, es klärt sich ja von selbst irgendwann.
Ja. Frau Esteban, jeder von uns ist ja mal schlecht drauf, man kennt das, man steht irgendwie, man sagt so schön, mit dem falschen Fuß auf. Aber wann spricht man denn wirklich von einer Depression?
Wenn man das Leben nicht mehr hinkriegt, ne? Also zumindest für oder es gibt natürlich verschiedene Stufen, ne? Es gibt leicht, mittelschwere und schwere Depression, das kann man nicht sagen, aber wenn man selbst natürlich das Gefühl hat, dass über einen längeren Zeitraum nicht mehr die Freude empfindet, die man empfinden sollte, ne? Wenn man die Sachen nicht mehr so aus der Hand dann einfach sind zu erledigen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich lasse alles immer für morgen, ne, weil ich die Motivation, die Lust nicht habe, wenn Schlafstörungen auch noch dazu kommen, das Grübeln die ganze Zeit an bestimmte Sachen haften, denkend und kommt man zu keine Lösung, sondern nur, ne, dann kreist man die Gedanken um das Gleiche. Ja, also dann ist die Zeit was, ne, ein paar Tage, ein Tag, ne, eine Phase ist auch normal und kann jeder bewältigen, aber wenn dann natürlich so ab 6 Wochen dann bis 6 Monate dann ist eng, ne, weil dann verändert sich natürlich im Gehirn, der Neurotransmitter machen nicht mehr mit, das fällt alles so wie Standby.
Was sind denn so die Alarmsignale, die man selber erkennt oder vielleicht auch Angehörige erkennen können und merken, da scheint jemand in eine Depression zu verfallen oder wie es jetzt bei dir war, in eine soziale Phobie?
Also von außen zu erkennen ist sehr schwer, weil wir Menschen neigen dazu, so zu tun, als ob nichts wäre. Ja, also erstmal dann macht man das allein. Wenn man allein mit sich selbst ist, dann weint man, dann fühlt man sich verzweifelt und sonst nach außen versuchen wir immer so zu tun, dass der Rest der Welt keiner sich kümmert, keiner sich Sorgen macht und ne, keiner akut reagiert, keine Angst bekommt und deswegen ist das so schwer mit der Depression auch. Ne? Jeder selbst merkt das ganz genau, also jeder selbst kann genau sagen, so ab den Moment habe ich so gemerkt, ich habe keine Freude mehr, ich funktioniere nur. Also die Menschen selbst merken das sehr schnell, die Menschen rumherum nicht so schnell.
Nicht so schnell, ja. Achtung, Vorurteile. Junge Erwachsene, die sich von Druck und Ängsten belastet fühlen, werden häufig mit Aussagen konfrontiert, wie zum Beispiel:
Leistungsdruck gab es schon immer. Das hat uns früher auch nicht geschadet. Die Jugend heute ist verweichlicht und viel zu empfindlich. Alle jammern nur noch rum, anstatt anzupacken.
Stefan, das sind ja Vorurteile, die hauptsächlich die Gen Z betrifft, die gerade leider irgendwie in vieler Munde sind. Sind dir solche Aussagen auch schon mal begegnet?
Ja, ganz klar. Auch als ich damals kommuniziert habe, dass ich in eine therapeutische Behandlung gehe, kamen Lehrer auf mich zu, die genau damit mich konfrontiert haben. In einer Phase, in der es mir sowieso nicht gut ging, um mir dann noch zu sagen, ja, so schlimm ist es doch auch nicht. Das wird eh irgendwann wieder besser. Das hat mir da nicht geholfen und mich eher traurig und sauer gemacht. Und auch die Vorstellung, dass es andere Menschen trifft, denen es auch nicht gut geht.
Konntest du das dann auch so äußern oder?
Nein, eher nicht. Ich habe das dann auch so eher in mich hineingefressen. So dieses Selbstbewusstsein, das ich heute habe, kam auch erst nach der Therapie. Und so würde ich heutzutage auch nicht mehr mit mir umgehen lassen.
Aber irgendwie auch schön zu hören, weil so schlimm das Ganze vielleicht auch für dich war und du hast gesagt, das war für dich wie in einem Käfig, aber jetzt sitzt du hier und sagst, ich bin viel, viel selbstbewusster geworden. Frau Esteban, was macht der dauernde Krisenmodus, also Pandemie, Krieg, Klimakrise und die ständig verfügbaren schlechten Nachrichten mit den jungen Menschen?
Machen, dass sie dann einfach die Hoffnung verlieren. Ne? Also das geht um die Hoffnungslosigkeit, die sich verbreitet bei den jüngeren Menschen. Das war, die Klima hatte die jüngeren Leute sehr beschäftigt, dann kam die Pandemie, dann kam der Krieg. Also Deutschland und ganz Europa ist einfach sehr, sehr, sehr gut in Krisen zu verbreiten, damit die jüngeren Leute weniger Hoffnung in die Zukunft haben. Das passiert leider viel zu gut gerade. Ne? Und dann ist natürlich eine Hoffnung in die Zukunft. Leute, die ne, ein bisschen älter denken, okay, wie viele Jahre noch und ich kann noch etwas okay machen für mich. Aber jüngere Leute haben ein ganzes Leben vor sich. Die müssen selbst gucken und dann bekommen noch die Verantwortung dann fürs Leben der andere auch. Ne? Also ihr muss selber gucken, was ihr macht, damit wir auch noch schön haben. Ja. Puh, ein bisschen viel unter den Umständen, ne, die wir haben.
Stefan, wie geht's dir mit den aktuellen Themen, wenn du die Pandemie, die Klimakrise, die Kriege mitbekommst, wenn du ständig diese schlechten Nachrichten hörst?
Es frustet natürlich auch man selbst, zum Beispiel ich versuche jeden Tag ein bisschen die Welt auf meine eigene Weise besser zu machen.
Sehr schön.
Ich versuche, gegen Rechtsextremismus einzutreten, aber es kommen dann immer wieder so eine, ja, Downer und es macht betroffen und es kann auch einfach die Motivation irgendwann flöten lassen, jeden Tag aufstehen zu lassen oder für viele junge Menschen geht Motivation einfach nicht mehr auf. Viele werden sich in ihrem Leben niemals ein Haus leisten können, weil das einfach nicht mehr möglich ist. Und das lässt viele hinterfragen, warum soll ich überhaupt dann solch einen langen Lebensweg, eine lange Karriere eingehen?
Macht dir das Angst?
Ein wenig ja, aber wir haben auch viel, viel mehr Möglichkeiten heutzutage. Ich kann viel mehr das machen, was ich machen möchte.
Ja. Gab es einen konkreten Moment, in dem dir klar wurde, so geht das alles nicht mehr weiter?
Ja, also ich hatte im Januar 2021 so ein unangenehmes Ereignis in der Schule. Ich habe mich mit jemandem geprügelt. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht.
Hätte ich dich auch nicht so eingeschätzt.
Haben viele auch nicht damit gerechnet. Es hat sich sehr, sehr viel in mir angestaut. Und ich selbst war von mir so geschockt, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und dann eben in eine Tagesklinik auch gegangen bin, um mich behandeln zu lassen.
War das für dich ein Schritt, den du selber eingeleitet hast, aus eigenem Schutz oder?
Ja, also das war dann in dem Moment, ich war ja wie hinter ganz vielen Mauern eingefangen in einem Labyrinth und ich hatte nur einen Ausweg über meine Ärztin, den ich dann auch gefunden habe.
Ja. Frau Esteban, an wen können sich Jugendliche oder junge Erwachsene dann wenden, wenn sie Unterstützung brauchen?
An absolut alle Stellen, die etwas anbieten. Natürlich die Kinderärzte, Hausärzte sind die erste Stelle, wo in der Regel alle Menschen hingehen. Aber darüber hinaus gibt es eine Menge Beratungsstelle, sozialpsychiatrischer Dienst mit Kindern, mit Familienunterstützung, Beratungsstelle, soziale Unterstützung. An die Unis haben alle psychologische Beratungsstellen. Also muss man nicht oder direkt zum Psychiater. Ne? Also kann man auch. Da ist es nicht so gezwungen, dass man direkt zum Hausarzt geht, Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Erwachsenenpsychiater, Psychotherapeuten, je nachdem, in welchem Alter sich befinden. Da kann man immer sich melden, ne? Weil theoretisch sollte uns alle bekannt sein, dass ein großes Problem da gibt noch.
Wann wende ich mich denn eher an einen Psychotherapeuten, an eine Psychotherapeutin oder an eine Klinik?
Also die Klinik ist auf jeden Fall, wenn man richtig das Gefühl hat, den Alltag schaffe ich nicht mehr oder ich habe schon, ne, wie Stefan sagt, auch so irgendetwas explodiert. Ne, bei den Jungs explodiert eher nach außen, ne, bei den Mädels implodiert ist nach innen. Ne, dann fangen die an, sich selbst vielleicht weh zu tun und dann muss man so schauen. Ne? Also es ist nicht falsch, egal wo sich zu melden, weil unsere Aufgabe ist dann zu leiten und zu gucken, okay, was wäre die bessere Option. Nicht alle Menschen können wissen genau, was ist jetzt das Richtige für mich. Wichtig ist, irgendwo sich zu melden, damit jemand sich kümmert und sagt, vielleicht in diesem Fall ist besser das oder das oder das, ne, die Empfehlung zu geben. Es ist sehr schwer zu sagen, genau welcher Moment wäre, weil jeder wünscht sich was anderes. Also muss man auch sehen, was wünscht sich der Mensch auch. Ne? Will der Mensch doch weg von zu Hause, weil lieber Tag und Nacht oder wünscht sich der Mensch lieber zu Hause bleiben und tagsüber wo sein oder will der Mensch nur einmal in der Woche? Da muss man auch mit den natürlichen Bedürfnissen. Ja, absolut individuell. Ne?
Stefan, was hat dir in der Klinik oder in der Therapie am meisten geholfen?
Mir haben die Gespräche mit Gleichaltrigen geholfen. Ich war in einem neuen Umfeld, ich hatte eine neue Umgebung und konnte quasi ich selbst sein und wusste, da sitzen auch Menschen mit ähnlichen Problemen.
Was würdest du sagen, was hast du rückblickend für dich mitgenommen und was hast du auch über dich als Person gelernt?
Also ich habe aus der Zeit mitgenommen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Ich konnte lernen, was an mir gut ist, aber auch was meine Schwächen sind und konnte daran auch bauen.
Hast du das bei deinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern auch gemerkt, dass denen das auch gut tat?
Ja, also es hat für uns alle immer Zeit gekostet, aber alle, die dann die Klinik verlassen haben, auch unter Angst natürlich, weil man im Endeffekt einen neuen Lebensabschnitt beginnt quasi, hat es für alle positive Aspekte gehabt, auch nachhaltig.
Ja. Würdest du rückblickend den Weg wieder einschlagen?
Ja, definitiv. Ich hatte damals Angst, als ich dann tatsächlich in die Tagesklinik gegangen bin. Aber es war einfach die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
Ja. Stefan, du hast es gerade angesprochen, es gibt viele Ängste. Frau Esteban, Ängste und Vorurteile rund um einen Klinikaufenthalt in der Psychiatrie bestehen, definitiv. Wie muss man sich den Aufenthalt denn vorstellen?
Wunderschön. Ne, also das Interessante ist, dass, ne, was Stefan auch sagt, dass wir geben uns sehr viel Mühe in alle Therapien und in alle Tagesstruktur, ne, dass die Menschen sich sicher fühlen, dass alles für Versorgung, für Miteinander, ne, richtig für Austausch gesorgt wird in der Klinik. Und das Interessante ist, das ist egal, wie viele Mitarbeiter ich, ne, wir haben bei uns in der Klinik, Psychologen, Therapeuten, beste qualifiziert, alles. Das Schönste ist, dass immer am Ende der Behandlung, wenn man die Patienten fragt, was hat dir meistens geholfen, ist genau diese Antwort. Der Austausch miteinander. Ne, das ist etwas ganz Besonderes bei jüngeren Menschen.
Aber schön.
Ne, das ist wunderschön, natürlich. Wir wissen, also ist ein bisschen frustrant, ne? Das ist auch klar, ne? Wenn die Therapeuten so viele Stunden da versuchen und Familientherapie und alles, was wir machen. Ne? Und am Ende sagen, ach ja, die Gespräche miteinander, dann sind meine Therapeuten auch manchmal ein bisschen so irritiert. Ich muss sie sagen, das ist gut so, das ist gut so. Und das ist gut so, dass sie sich nicht nach uns orientieren, sondern miteinander. Und dass wir letztendlich so einen Rahmen geschaffen haben, die denn so viel Sicherheit gibt, dass sie in der Lage sind, über sich zu sprechen mit den anderen, weil das ist genau das in der Lebensphase wichtig ist. Ne? Und in eine Tiefe setzen sie sich miteinander und auseinander, dass das richtig nicht natürlich auf der Straße gemacht werden kann. Ne? Das ist so, das ist eine Lebensveränderung, das ist so. Das ist so richtig eine Reise nach innen, was sie betätigen mit den gesamten Therapien, vormittags, nachmittags, Austausch und Freunde machen fürs Leben. Ne? Das ist so. So kann man sich vorstellen, die Klinik, egal, Tagesklinik, Klinik. Das sind die Rückmeldungen immer.
Ja. Ne? Finde ich super schön, dass ihr oder Sie das auch so beschreiben. Also gerade, Stefan, aus deiner Sicht, ich glaube, das hilft jetzt gerade ganz vielen da draußen, die vielleicht selber in der Situation sind und Angst haben, sich Hilfe zu holen, weil, ja, du hast gesagt, meine Freunde wussten das auch nicht und ich war immer der positive Mensch und irgendwann musste ich diese Maske fallen lassen, weil es mir selbst nicht mehr gut ging. Aber auch von ihnen zu hören, dass es wirklich eine schöne Zeit ist und dass man sich das trauen darf, dass man sich da wohlfühlt und dass man unter Gleichgesinnten ist, man ist nicht alleine, finde ich ganz toll, dass wir das ja so heute nach draußen mitgeben können. Stefan, hast du heute auch noch mit Ängsten zu kämpfen?
Manchmal ja, das ist klar. Das gehört auch, glaube ich, zum Menschsein dazu. Man hat Angst, seinen Crush anzusprechen. Und ganz viele andere Ängste hat man natürlich. Aber man kann lernen, mit ihnen umzugehen. Und das sollte man auch.
Du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel genannt. Weil es irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist in deinem Alter, ist es halt, man hat halt einfach Angst davor. Findest du, das hat sich verändert im Vergleich zu vor deinem Klinikaufenthalt? Bist du da mutiger geworden?
Ja, definitiv. Ich habe viel mehr Selbstbewusstsein für mich selbst entwickelt und weiß auch grundsätzlich, Schlimmeres als Nein gibt's nicht. Und
stimmt, ja.
Man lebt halt auch nur einmal so.
Sehr schön zusammengefasst. Frau Esteban, was müsste sich denn Ihrer Meinung nach im Umgang mit Ängsten, mit Depressionen in unserer Gesellschaft ändern?
Die Ängste gehören zu uns und die sind sehr wichtig für unsere Entwicklung. Und das trotzdem können uns das Leben sehr schwer machen, weil wenn die dann überhand nehmen, dann wir unseren Lebensweg dann natürlich abweichen und wissen wir nicht mehr, dann gehen wir verloren. Ne? Dass die Ängste sehr wichtig ernst zu nehmen sind, damit wir nicht verloren gehen. Das ist so das Wichtigste. Und zu merken, dass nicht so ein Quatsch ist, trau dich, sei mutig und ach komm, ne? Sondern richtig etwas ist, was sehr tiefgreifendes ist. Ne? Was mit eigene Sicherheit, Selbstbewusstsein zu tun hat. Und das muss man auch aufbauen. Das kommt nicht so von Himmel, nur weil man das so plötzlich sich einmal traut. Das muss man
da steckt schon Arbeit
hinter. Helfen. Ja.
Ja. Ja. Stefan, wie blickst du auf die Zukunft? Was sind deine Pläne? Was sind deine Hoffnungen?
Ich glaube, dass die Zukunft doch besser wird, als sie manchmal gezeichnet wird. Das hat die Vergangenheit auch ganz schön klar gezeigt. Und ich persönlich hoffe, dass Depressionen und andere psychische Krankheiten in Zukunft besser wahrgenommen werden, man offener darüber spricht und man nicht auf sich allein gestellt ist.
Jetzt bist du kurz vor deinem Abitur. Gibt es schon Pläne? Was machst du danach?
Ja, ich möchte nach dem Abi studieren gehen und versuchen, die Welt im Kleinen irgendwie besser zu machen in der Entwicklungshilfe.
Sehr, sehr schön. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Du hast eine wirklich tolle Art und mach auf jeden Fall weiter so. Ich finde ganz toll, dass du gesagt hast, ich habe mich getraut, ich habe mir die Hilfe gesucht und sitze jetzt hier und bin da wirklich stolz drauf. Ich finde, das kannst du auch sein. Und auch an Sie, Frau Esteban, vielen lieben Dank für Ihre Einordnung. Wirklich super interessant, was Sie erzählt haben. Ich glaube, wir konnten alle heute sehr viel lernen und ich wünsche dir und Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke.
Danke dir.
Danke.
Wenn du selbst unter starkem Stress, Ängsten oder ähnlichen Problemen leidest, dann sprich bitte mit deinem Arzt oder deiner Ärztin des Vertrauens. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kinder und Jugendliche, die schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass sogar ohne Diagnose kostenlos nutzen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.